NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. September 1925. Der Todestag der Botanikerin und Reiseschriftstellerin Therese von Bayern.
Im Leben einer echten Prinzessin ist das der wichtigste Tag.
Heute habe ich 10 Jahre. Die Mutter hat mich viel herzlicher als gewöhnlich umarmt. Ich bin so froh, dass ich einmal das lang gewünschte 10. Jahr erreicht habe. Denn ich habe gehört, dass man, wenn man so alt ist, kein Kind mehr ist.
1860 ist die bayerische Welt in Ordnung. Die Wittelsbacher Monarchie sitzt einigermaßen fest im Sattel. Genau wie Prinzessin Therese, die 1850 auf die Welt gekommen war und es liebt, ihre Kräfte an den tierischen Gewalten zu messen.
Dieser Schimmel hat nämlich die löbliche Gewohnheit, durchzugehen und hat schon eine Dame abgeworfen. Doch gerade diese seine Eigenschaft hat für mich einen Reiz. Denn ein so ungezogenes Rösschen durch List und Kunst zu beherrschen, ist unterhaltend.
Therese will Abenteuer bestehen und die Welt um sie herum erleben, begreifen. Das wird sie ein Leben lang antreiben.
Das ist sicher ihre Besessenheit in Bezug auf die Naturwissenschaften. Und das zu einer Zeit, wo es Frauen verwehrt war, Latein oder Mathematik zu lernen, weil das die Heiratschancen mindert.
Dabei weiß Therese schon früh, mit wem sie am liebsten ihr Gemach teilt.
Nach vergeblichen Versuchen, ins Bett zu springen, gelang es ihm zuerst mit Nachhilf. Und zuletzt sprang es ganz allein wie ein Hund von seinem Behälter ins Bett herein und schlief auf dem Plumeau. Es fraß erstaunlich viel und wird bald einer armen Frau geschenkt. Schade, dass wir es nicht länger behalten können. Es verpestete das Zimmer aber zu arg.
Ein Spanferkel, 4 Wochen alt. Ein Geschenk ihres Vaters Luitpold, des Prinzen von Bayern.
Sie ist sehr streng erzogen und ungeheuer liebevoll zugleich. Und sie hat es auch oft betont und auch akzeptiert, dass sie streng erzogen worden ist. Man muss sich vorstellen, die 3 Brüder und der Vater, die hatten nur zweierlei im Kopf. Krieg und die Jagd.
Hadumut Bussmann hat die Therese von Bayern Stiftung ins Leben gerufen und eine Biografie über die Prinzessin geschrieben. Deren Kindheit ist mit 13 Jahren vorbei. Im April 1864 ereilt Thereses Mutter das Familienleiden. So nennen sie die Tuberkulose.
Aus tiefstem Schlaf heraus stürzte ich, an allen Gliedern zitternd, in die notwendigen Kleider und flog die Treppe hinab zu meiner Mutter.
Doch Therese kann nichts mehr tun.
Ich fand meinen Vater an ihrem Sterbebette sitzend. Sie hatten sich das letzte Lebewohl gesagt.
Der letzte Akt? Zuhören.
Und nun begann die Mutter von uns Abschied zu nehmen. Von jedem Einzelnen und für jeden die passenden Ermahnungen. Klar und deutlich, wenn auch mit fliegendem Atem uns ans Herz legend.
Die Mutter, die zu ihr gesagt hat auf dem Totenbett, du, meine Tochter, du sollst der Engel in der Familie sein. Du sollst den Vater, die Ehefrau, den Brüdern, die Mutter ersetzen. Du sollst ausgleichend sein zwischen allen dreien. Sie war 13, also eine totale Überforderung.
In meinem Herzen ging etwas entzwei, das nie mehr ganz wurde.
Und sie ist dann auch in ihrer Jugend oder in der Pubertätszeit, bis sie so 20, 22 war, in sehr tiefe Abgründe, psychische Abgründe gestürzt, war sehr depressiv. Sie hat unendlich gelitten unter dem Tod der Mutter.
Solange die Mama lebte, war ich glücklich. Seit der Zeit bin ich es nicht mehr. Das heißt, zeitenweise schon, aber nicht im Allgemeinen. Ich muss jemand haben, den ich sehr liebe.
Therese zerreißt sich. Vor Trauer, der Suche nach dem Platz im Leben und den gesellschaftlichen Verpflichtungen.
Therese war die erste Frau im Staate.
Oft muss sie deswegen an der Seite des Vaters stehen, lächeln und winken.
Der Mensch geht verloren. Er bleibt eine willenlose Puppe nach vorgeschriebenem Muster.
Der Vater heiratet nicht wieder. Ganz im Gegensatz zu Therese. Zumindest ist das der Plan. Und die Prinzessin schöpft Hoffnung. Denn es gibt da jemanden.
Er war unbewusst liebenswürdig, nicht berechnend, nicht gesucht, sondern gerade durch seine bescheidene Liebenswürdigkeit äußerst gewinnend.
Otto, der zukünftige König von Bayern.
Er war ein Charakter, bereit für das, was er einmal als Recht erkannt hatte, durch das Feuer zu gehen.
Therese und Otto, immerhin der Bruder von Märchenkönig Ludwig II., sind etwa gleich alt und gemeinsam aufgewachsen.
Und die sind zusammen berggewandert. Es gibt die herrlichsten Berggeschichten, die sie zusammen erlebt haben. Gerudert, gesegelt, geschwommen und so weiter. Und jeden Sommer. Und das war also eine große Liebe. Er hat ihr vorgelesen, sie haben Spaziergänge nachts zusammen gemacht und haben gehofft, dass niemand ihnen das verbietet und so. Also da gibt es Phasen, wo man arglos davon ausgehen kann, dass das in eine Ehe mündet.
Sie könnten das perfekte Promi-Paar werden. Doch Otto ist irgendwie komisch, benimmt sich merkwürdig. Zur Sicherheit bekommt die Prinzessin andere Heiratskandidaten vorgeführt. Doch sie liebt ihren Cousin Otto. Ihn oder keinen. Ihr innerer Konflikt tobt und nur mühsam hält sie die Fassade aufrecht.
Man findet mich manchmal heiter. Schöne Heiterkeit. Wenn die nämlich wüssten, wie zerrissen, wie elend, wie todesmatt es in mir aussieht. Ich spiele gut die Komödie des Lebens. Ich spiele sie mit verzweifelter Ironie. Ahnt denn ein Mensch, dass ich manchmal meine, die inneren Leiden zerreißen mich, während ich lächle und heiter erscheine?
Sie muss ausbrechen. Raus aus ihrer Geburtsstadt München, der ungeliebten Hauptstadt. Der Vater schlägt eine Erholungsreise vor. Als Begleitung stellt er ihr Charlotte Lady Blenner Hassett zur Seite. Die beiden reisen 1880 nach Italien und werden Freundinnen. Und dann ist da noch Olga, Königin Olga von Griechenland. Die zwei sind Thereses Verbündete, erzählt Biografin Hadumod Bussmann.
Sie war eine exzellente Freundin. Ist wirklich, wenn es drauf ankam, ist sie nachts in den Nachtzug in München gestiegen, hat zum Frühstück in Wien die Olga getroffen, die von Griechenland gekommen war, und ist abends wieder zurück und war am nächsten Morgen wieder hier. Weil der Vater eben doch großen Wert legte auf die Nähe seiner Tochter als einziger weiblicher Repräsentantin am Hof.
Auf Reisen fühlt sich Therese lebendig. Am Hof ist sie innerlich schon tot.
Ich bin doch nur ein schwaches Weib. Und trotzdem fühle ich Männerkraft in mir. Und dieser Widerspruch verursacht einen fortwährenden Kampf. Was ist das für ein Prozess? Verbrennt da übermäßige chemische Substanz in meinem Gehirn?
So wächst in ihr eine Idee. Vor allem, als sie sieht, dass die Brüder die Welt erkunden dürfen.
Alles geht fort und nur ich pappe an der heimatlichen Scholle. Ich beneide sie so schrecklich darum. Nicht, dass ich es nicht gönne, aber ich möchte gerne auch so etwas sehen. Könnte ich nur als Koffer mitgehen. Manchmal finde ich es wirklich schade, dass leblose Gegenstände in so schöne Gegenden kommen, ohne was davon zu haben.
So plant sie ihren Ausbruch, allerdings ohne Otto. Sie gibt sich eine neue Identität. Als Gräfin Therese Elpen reist sie fortan durch die Welt. Zum Beispiel 1881 zum Nordkap.
Der Anblick ist wirklich großartig. Die Regen- und Nebelstimmung, in der wir es sahen, vermehrt nur den ernsten Eindruck, den es macht.
Zurück geht es mit dem Schiff, auf dem Therese jeden Augenblick aufsaugt.
Von früh bis abends auf Deck hatte ich Gelegenheit, die großen, hohen Wellen anrollen und an den Klippen zerstäuben zu sehen. Von den vielen Damen, welche an Bord waren, war ich einen Nachmittag die allereinzige, welche nicht da lag. Je ärger es tat, desto lieber war es mir. Ich konnte mich an dem wundervollen Schauspiel nicht satt sehen und das über die Schären gepeitschte Meer war herrlich. Die aufgeregte See ist ein unbeschreiblich großartiger Anblick, der sich mit nichts vergleichen lässt.
Sie reist 1882 sogar durch Russland, über Moskau bis zu den Nomaden in der Steppe.
Man ist vollständig verloren in einer solchen Graswüste. Soweit das Auge reicht, ebener Horizont. Kein Baum, kein Strauch, kein Haus. Unwillkürlich richtet man sich nach den Gestirnen, um seine Richtung einzuhalten.
Und dann will sie sich einen Lebenstraum erfüllen. Doch diesmal kann sie nicht so einfach vom Hof verschwinden. Der Vater, Luitpold von Bayern, ist mittlerweile Prinzregent. Er ist der Onkel von Otto, der eigentlich König wäre. Doch Ottos Gesundheitszustand ist so schlecht, dass er von der Öffentlichkeit ferngehalten wird. Therese wird gebraucht, doch sie träumt von etwas ganz anderem.
Das war die Sehnsucht nach den Tropen. Und als sie dann wirklich die erste Reise, 1888, da war sie 38, machte nach Brasilien.
Da ist es eine Grenzerfahrung und ihr größtes Abenteuer.
Wenn man das erste Mal den Ozean quert und liegt es nachts bei Wellenrauschen schlaflos in seiner Koje, da keimen mitunter in der Fantasie alle Schreckbilder einer Reise auf hoher See empor und wachsen sich riesengroß aus. Nur dünne Wände trennen den kühnen Herrn der Schöpfung von einem gähnenden Abgrund. Das schwankende Fahrzeug weiß man den Elementen auf Gnade und Ungnade preisgegeben. Und wenn sich ein Unglück ereignet, kann das Schiff mit Mann und Maus untergehen, ohne dass je eine lebende Seele das Wie und Wo in Erfahrung bringt.
Das Wie und Wo bleibt auch nach der erfolgreichen Überfahrt ein Thema.
So kommt man in einer Stadt an, meint ein Schiff zu finden. Das Schiff ist tags vorher ausgelaufen und man sitzt tagelang da, auf ein anderes zu warten. Man will einen Zug benutzen. Niemand weiß, wann die Züge gehen. Für den ganzen Norden Brasiliens existiert gar kein Eisenbahnfahrplan und kein Fahrplan der Küstendampfschifffahrt.
Doch Therese übt sich in südamerikanischer Gelassenheit und brütet in der Hitze vor sich hin.
Kein Wort verliert sie über ihre Garderobe. Aber man muss sich erstens vorstellen, dass sie sicherlich lange Hosen und einen Rock hatte, ganz sicher. Und zweitens darf man nicht vergessen, dass sie immer im Damensitz geritten ist. Auf den abenteuerlichsten Touren durch den Urwald. Das finde ich so grauenvoll, diese Vorstellung. Also über Stock und Stein in der Nacht, über wackelnde Stege, über Flüsse, wo sie nicht wussten, wo das Tier hintritt und so weiter. Da war sie unerschrocken.
Verstauchte Knöchel, Rippenbrüche. Therese ist hart im Nehmen und schafft es.
Als sie zum ersten Mal die Tropen sah, roch und in den Tropen war, das sind so lyrische Stellen, die sie darüber schreibt. Allein über die Nachtkonzerte in den Tropen.
Man kann in nächtlicher Stille, der Ruhe hingegeben, ungestört hinhorchen auf den Pulsschlag der Natur, ihren geheimnisvollen Stimmen lauschen und durch keine Schranken von ihr getrennt, sich gleichsam mit ihr eins und in ihr aufgehend fühlen.
In diesen Momenten fliegen ihre Gedanken zurück nach Hause.
Wir waren in eine höchst ungesunde Gegend gelangt, in welcher uns der Tod von einem Tag zum anderen drohte. Da stieg sein Bild vor mir auf. Der ganze Jammer seiner Existenz, seiner Einsamkeit, seiner Verlassenheit. Und ich dachte, wenn ich nun sterbe, so kann ich nichts mehr für ihn wirken.
Otto. Kanada, Karibik, Kolumbien. Therese wird weiterreisen. Dabei ist sie immer auf der Suche nach Pflanzen, Tieren, Begegnungen.
Und wenn sie zurückkam, war immer dieser Widerstreit zwischen schreiben wollen, recherchieren, forschen, bestimmen und so weiter, präparieren und eben den höfischen Verpflichtungen.
Therese ist eine Forscherin. Sie sammelt, systematisiert, spricht 11 Sprachen und schreibt Reiseberichte, die hunderte von Seiten füllen und andere Forscher begeistern. Sie wird das erste weibliche Ehrenmitglied der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und sie erhält als erste Frau die Ehrendoktorwürde der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Therese reist so viel es geht, bis 1912. Es ist das Jahr, in dem ihr Vater stirbt. Das hat für sie eine besondere Bedeutung, erzählt Biografin Bussmann.
Große Freiheit. Mit 63 Jahren hat sie zum ersten Mal ihren eigenen Haushalt gehabt. Sie wollte dann 1914 eine Weltreise machen und wirklich diesmal eine Weltreise. Das gesamte Gepäck war bereits in Genua angekommen, als der Erste Weltkrieg ausbrach und damit das ganze Projekt ins Wasser fiel.
Das wird Therese nicht mehr nachholen. Sie geht nach Lindau an den Bodensee, wo sie sich im Krieg um Verwundete kümmert. 1916 stirbt ihre große Liebe Otto, 1917 ihre Freundin Charlotte Blenner-Hassett und 1918 die Monarchie. Therese wird immer wieder krank. Das Familienleiden holt sie schließlich ein.
Sie war ungeduldig, dass der Tod nicht kam. Sie wartete drauf. Sie hat sich immer wieder die letzte Ölung geben lassen und am nächsten Morgen ist sie doch wieder aufgewacht. Also sie hat gewartet darauf. Ganz wunderbar eigentlich.
Therese, Prinzessin von Bayern, stirbt am 19. September 1925 im Alter von 74 Jahren an Tuberkulose. Sie war eine Reisende, stur und mutig. Diese Eigenschaften helfen ihr auch kurz vor ihrem Tod. Als Therese geschwächt im Bett liegt, soll im Innenhof ein Geräusch zu hören sein. Und die Krankenschwester fragt, ob sie sich erschreckt habe. Da ist sie bei der Prinzessin, aber an der falschen Adresse.
Ich erschrocken? Das kenne ich nicht. Bin in meinem Leben nie erschrocken. Und habe mich vor nichts gefürchtet.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an Therese von Bayern, die am 19. September 1925 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.